Der kommende Fürst festigt keinen Bund in Israel. Aus der zeitlichen Perspektive Daniels musste zuerst der gesalbte Herzog aus Daniel 9,25 erscheinen und abgeschnitten werden. Daniel 9,26. Hierbei handelt es sich um den Kreuztod Jesu. Bevor ein anderer Herzog aufkommen würde, dessen Volk Jerusalem und den Tempel zerstören würde, nämlich der Römer Titus. Der Begriff kommend in Daniel 9,26 bezieht sich also auf eine im Vergleich zum Tod des wahrhaften jüdischen Messias, Jesus Christus, spätere Zukunft. Die Bezeichnung Herzog, Nagid, für Titus ist erstaunlich zutreffend, denn er war damals noch nicht Kaiser, sondern lediglich der Sohn des Imperators Vespasian, also ein Fürst. Der gesalbte Herzog aus Daniel 9,25 ist indessen ebenfalls der Sohn eines Herrschers, nämlich der Sohn Gottes. Dass er am vermeintlich nahtlosen Übergang von Daniel 9,26 zu Daniel 9,27 scheint der hier vertretenen Sichtweise zu widersprechen. Denn in Daniel 27 geht es offensichtlich um den Antichristus, der in Israel einen neuzeitlichen Bund konsolidieren wird, sodass der Fürst aus Vers 26 der gegenwärtig noch kommende Antichristus sein muss, also nicht Titus sein kann. Präteristen versuchen dieses Problem so zu umgehen, dass sie das eher in Daniel 9,27 auf den Gesalbten beziehen, der in Vers 26 erwähnt wird, also auf Jesus, was aber grammatikalisch und theologisch unmöglich ist. Chris White erklärt in seinem Buch False Christ, dass im Hebräischen nur ein einziger grammatikalischer Fall existiert, worauf das er in Vers 27 bezogen werden kann, der aber leider überhaupt keinen Sinn ergibt, nämlich das in Vers 26 erwähnte Volk des kommenden Herzogs. Durch dieses logische Ausschlussverfahren kommt der Autor auf den allein verbleibenden plausiblen Schluss, dass sich das besagte er überhaupt nicht auf den Text davor bezieht, sondern aus dem Nichts auftaucht und ausschließlich den endzeitlichen Antichristus meint, dessen Volk nicht das römische Volk sein muss, weil er nicht mit Titus identisch ist. Der Antichristus muss kein Römer sein, und er ist es auch nicht. Zwischen den 69 Jahrwochen und der 70. Jahrwoche aus Daniel 9 liegt eine zeitliche Kluft von etwa 2000 Jahren. Sie beginnt mit der Zerstörung des zweiten Jerusalemer Tempels und endet mit der Neuerrichtung des Tempels der großen Hure Babylon Jerusalem, in den sich der Antichristus setzen wird, um sich dort als Gott anbeten zu lassen. Diese zeitliche Kluft ist gemäß Chris White der Grund dafür, warum das er in Daniel 9,27 aus dem Nichts kommt, also keinen Bezug zum Geschehen hat, das zwar textlich unmittelbar davor beschrieben wird, aber zeitlich sehr lange zurückliegt. Die einzigen drei Textstellen in der Bibel, nach denen der Antichristus ein Römer, also Europäer, sein muss, Daniel 2,40 bis 49, Daniel 7,7 bis 28 und Daniel 9,26, können diese These also nicht belegen. Siehe hierzu auch den Abschnitt: Rom ist nicht die Stadt Babylon des Antichristus im vorliegenden Kapitel. Die jüdische Identität des Sohnes Satans ist hermeneutisch weitaus einleuchtender als seine europäische Abstammung. Der Antichristus muss kein muslimischer Assyrer sein. Joel Richardson und andere Vertreter der These eines islamischen Antichristus ziehen Bibelstellen aus den Büchern Jesaja und Micha heran, um eine ethnische Herkunft des Tieres aus Assyrien, also aus dem heutigen Irak und Teilen Syriens, zu belegen und damit ihre Sicht eines muslimischen Sohns Satans zu bestätigen. Chris White zeigt jedoch in seinem Buch False Christ, dass im gesamten Buch Jesaja keine einzige Bibelstelle existiert, nach welcher der wahre Christus einen assyrischen Messias besiegt. Den angeblichen Beweis einer solchen Herkunft des Antichristus mit Hilfe von Micha 5, Vers 5 widerlegt Chris White ebenfalls treffsicher logisch. Die Anhänger der Idee eines assyrischen Antichristus leiten diese Vorstellung davon ab, dass in Jesaja und Micha mehrfach von einem Assyrer geschrieben steht, der Israel bedrängt. Mit Assyrer ist hier der König Sancherib, Sin-Achä-Ereba, gemeint, der Sohn und Nachfolger Sargons II. Wie im Kapitel die sieben Häupter des Tieres als Regentschaften und Regenten gezeigt, siehe hierzu die tabellarische Übersicht, war Sancherib 705 bis 681 vor Christus sehr wahrscheinlich das zweite Haupt des siebenköpfigen antigöttlichen Gesamttieres aus Offenbarung 13,1, sodass dieser Lästerer und Schmäher Jahwes und aller Götter der Völker, ebenso wie der Hellene Antiochus Epiphanes, durchaus ein prophetisches Bild des Antichristus sein kann. Es geht jedoch eindeutig zu weit, aus diesem Umstand eine assyrische, also irakische Herkunft des Tieres abzuleiten, denn ansonsten könnte man auch behaupten, der Antichristus sei ein Ägypter, Babylonier, Perser, Grieche, Römer oder Österreicher oder Deutscher, da ihn der Pharao Ptolemäus, Nebukadnezar, Haman, Antiochus IV., Nero und Hitler darstellen. Nur weil der Assyrer Sancherib einer der biblischen Typen des Antichristus ist, bedeutet dies nicht, dass letzterer ein Iraker oder Muslim sein muss. Der Glaube und die Herkunft des falschen Messias lassen sich dadurch nicht herleiten. Die falsche und richtige prophetische Deutung des Immanuel-Zeichens. Gemäß Chris White enthält das Buch Jesaja viele Prophetien für die nahe Zukunft der Zeitgenossen Jesajas, aber auch Vorhersagen für die fernere Zukunft und Ereignisse der gegenwärtigen Endzeit. Die Schwierigkeit bei der Exegese liegt darin, diese Arten der Prophetie zu unterscheiden und nichts für die Zeit Jesu oder unsere Zukunft hineinzulesen, das sich bereits früher erfüllt hat und unmöglich nochmals geschehen kann, weil der Kontext der Bibelstellen nicht zum Geschehen in ferner Zukunft passt. Jesajas Zeugnis der Beseitigung des Assyrers durch den Messias und der Umstand, dass dieser Sieg bislang nicht geschehen sei, beweise, so Joel Richardson, dass wir es hier mit Endzeitprophetie zu tun haben. Fakt ist aber, dass nicht eine einzige Bibelstelle existiert, in der Jesaja solches behauptet. In Jesaja 7, die Verse 14 bis 20, steht vom Immanuel-Zeichen Gottes geschrieben, einer Prophetie der Geburt Jesu. Dies und die kontextuelle Ankündigung des Gerichtes und der Verschleppung des Nordreiches Israel durch die Assyrer scheint Jesus inhaltlich mit dem Assyrer, also angeblich dem assyrischen Antichristus, zu verknüpfen. Das Immanuel-Zeichen des von einer Jungfrau geborenen Kindes war aber zur Zeit Jesajas eine Ankündigung des Gerichtes an Israel und nicht der Rettung des Volks vor dem Assyrer und schon gar nicht ein prophetischer Hinweis auf die Bewahrung Israels durch den Messias. In erster Linie ging es bei ihm um ein Kind, das in den Tagen des Propheten geboren werden sollte. Jesaja 7, 16 und 17 und Jesaja 8, 4 zeigen, dass der König Assyriens über Israel kommen würde, noch bevor dieses Kleinkind ethisch entscheidungsfähig sein würde, sodass es sich bei dem Jungen nicht um Jesus handeln kann und Jesaja 7 die damals nahe Zukunft Israels betreffen muss. Jesaja 7, 16 und 17 und Jesaja 8, Vers 4. Denn ehe der Junge weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, von dessen beiden Königen dir graut. Der Herr wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tag, an dem Ephraim sich von Juda getrennt hat, dem König von Assur. Denn ehe der Junge zu rufen versteht, mein Vater und meine Mutter, wird man den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria vor dem König von Assur hertragen. In Jesaja 7 steht nirgends geschrieben, dass das neugeborene Kind den Assyrer besiegt. Im Gegenteil, der Junge ist das prophetische Zeichen der unabwendbaren militärischen Niederlage Israels durch das assyrische Heer. Allein die jungfräuliche Geburt dieses Kindes ist eine auf Jesus hinweisende Prophetie. Matthäus 1,23. Ähnlicherweise kann nur Hosea 11,1 auf Jesus bezogen werden, nicht aber Hosea 11,2, denn Vers 2 gehört zum zeitnahen Kontext des Propheten. Gott gab Israel das Immanuel-Zeichen als eine Verheißung eines zukünftigen messianischen Israel, das von den assyrischen Feinden nicht mehr eingenommen werden kann. Es war ein Zuspruch des Trostes angesichts des damals unmittelbar anstehenden, unvermeidlichen Gerichts an seinem Volk. Die Textnähe von Jesaja 8 zu Jesaja 9 beweist keine assyrische Identität des Antichristus. Gemäß Joel Richardson belegt Jesaja 9, 1 bis 7, dass Jesus Israel vor dem Assyrer retten wird, denn hier ist von der kommenden Regentschaft des Messias die Rede. Fakt ist aber, dass in dieser Textstelle weder der Assyrer noch Assyrien erwähnt werden. Für Joel Richardson reicht jedoch allein die textliche Nähe von Jesaja 9 zu Jesaja 8 aus, um als ein Beweis dafür zu dienen, dass der Antichristus ein Assyrer sein muss, da Jesus den Assyrer aus Kapitel 8 offenbar besiegen wird. Eine solche Interpretation stellt aber eine Eisegese, also eine Hineindeutung der unbiblischen Ansicht Joel Richardson in den Text dar. Gemäß Chris White führte es zu hanebüchenen Ergebnissen, würde man Textnähe als einen logischen Nachweis für biblisch unbelegte Zusammenhänge gelten lassen. Denn dann könnte man anhand des Buchs Jesaja gleicherweise beweisen, dass der Antichristus ein Babylonier oder Ägypter sei. Der Wechsel von Warnungen und Verheißungen Gottes ist im Buch Jesaja ein sehr häufiges Motiv und er belegt keinen zwingend logischen, direkten, kausalen Zusammenhang der aufeinanderfolgenden Abschnitte. Das Gericht an Sancherib war vollständig. Joel Richardson sieht das Gericht Gottes am Assyrer Sancherib, nachdem dieser als ein Werkzeug der Gottesstrafe an Israel gedient hatte, als unzureichend an. Richardsons Meinung nach muss es beim endzeitlichen Assyrer, das heißt beim Antichristus, noch vollständig umgesetzt werden. Diese Annahme ist aber falsch, denn 185.000 assyrische Soldaten kamen um, 707 vor Christus. Sanherib wurde ermordet, 681 vor Christus. Ninive wurde zerstört, 612 vor Christus. Und das assyrische Reich ging schließlich unter, 609 vor Christus. Der Antichristus muss kein Assyrer sein, damit an ihm irgendwelche einen Assyrer betreffende prophetische Gerichtsankündigungen erfüllt werden, zumal sie bereits bei Sancherib verwirklicht wurden. Die Wegnahme des assyrischen Jochs hat nichts mit dem Antichristen zu tun. Gemäß Jesaja 14, Vers 25 sollte nicht der König Assyriens von Gott zerbrochen werden, wie Joel Richardson missinterpretiert, sondern das assyrische Joch über Israel, kein anderes oder späteres, so dass Richardsons Annahme, der Messias müsse den Assyrer, also angeblich einen assyrischen Antichristus, noch besiegen, an den Haaren herbeigezogen ist. In Hesekiel 31,3 bis 7, so weit, stünde vom Gericht an Assyrien in der Vergangenheitsform geschrieben. Es sei also bereits erfolgt und habe keine wie auch immer geartete endzeitliche Fortsetzung oder Doppelerfüllung. Israels Sicherheit vor Assyrien im Millennium hat nichts mit dem Antichristus zu tun. Etwas schwieriger zu widerlegen ist Joe Richardsons Argument, Micha 5, Vers 5 beweise, dass Christus den Assyrer besiegen werde, denn hier steht das Millennium Gottes tatsächlich mit einem Triumph Jesu in Zusammenhang. Allerdings geht es in Micha 5, Vers 4 und 5 nicht um den Assyrer, sondern um das assyrische Volk, das während der Zeit des Millenniums nicht dazu fähig sein wird, Israel zu gefährden. Dieser Text ist also eine Vertröstung Israels auf eine spätere Zeit der messianischen Regentschaft. Er ist eine Botschaft der Hoffnung und hat nichts mit der Beseitigung des Antichristus zu tun. Letztere erfolgt nämlich biblisch ganz klar vor Beginn des Millenniums und kann schon allein deshalb in Micha 5 in den Versen 4 und 5 nicht gemeint sein. Während des 1000-Jahr-Reiches Gottes kann der Antichristus deshalb nicht gegen Israel tätig sein, da er sich in dieser Zeit im Feuersee befinden wird, wo er auch nach dem Millennium bleiben wird, wie aus Offenbarung 20, die Verse 1 bis 10 und Offenbarung 19, Vers 20 hervorgeht. Fazit: Es kann nicht belegt werden, dass der Antichristus eine assyrische Herkunft und einen muslimischen Glauben besitzt. Die jüdische Identität des Sohnes Satans ist hermeneutisch weitaus einleuchtender und biblisch solider als diese aus der Luft gegriffene eisegetische These. Wie die Annahme eines falschen Jesus vorbereitet wird. In evangelikalen Kreisen besteht die weit verbreitete Auffassung, dass sich das Tier der Endzeit als Jesus ausgeben wird, um dadurch möglichst viele Christen in die Irre zu leiten. Für diese These spricht die weit mehr als 100 Jahre andauernde Indoktrination von Christen durch falsche Behauptungen, wie zum Beispiel A. der These der Existenz eines hebräischen bzw. aramäischen Grundtextes des Neuen Testaments, B. der rein jüdischen Identifikation Israels und C. der angeblichen Übereinstimmung des heutigen Judentums mit dem Glauben der biblischen Vorväter, D. der Vorstellung eines jüdischen Gottesvolkes, aus dem das Heil der Nationen kommt, E. der falschen Lehre, das neuzeitliche Land Israel sei das Eigentum ungläubiger Juden, F. der unrichtigen Ansicht, Israel müsse endzeitlich gesammelt werden, G. dem Irrglauben, der vollständige Besitz des Landes durch ungläubige Juden sei eine Voraussetzung der Wiederkunft Jesu, H. der religiös motivierten Forderung nach Unterstützung der politischen Interessen des zionistischen Israel, I. dem Denken, Gott wolle den alttestamentlichen Opferdienst wieder einführen und J. der listigen Unterstellung, dass jeder, der gegen jüdische Interessen auftritt oder die hier genannten Punkte ablehnt, ein Antisemit sei. Durch diese Manipulation werden Christen letztlich darauf vorbereitet, den falschen jüdischen Messias anzunehmen. Auch sollen sie einer dispensationalistischen Rückkehr ins mosaische Gesetz zustimmen. Der Gedanke liegt nicht fern, dass sich das Tier Christen gegenüber als Jesus ausgeben wird, um seine religiöse Verführung perfekt zu machen. Der Anti-Jesus des jüdischen Gesetzes ist nicht Gott. Falls sich der Antichristus tatsächlich als Jesus bezeichnen sollte, ist damit selbstverständlich ein anderer Jesus als der des Neuen Testaments gemeint. vor der Annahme eines solchen unbiblischen Messias, der sich jedoch als der wahre Jesus darstellt, warnt uns Paulus in 2. Korintherbrief Kapitel 11, die Verse 3 und 4. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Juden können niemals einen Jesus akzeptieren, dessen Gottessohnschaft wortwörtlich zu verstehen ist und nicht nur als ein Ehrentitel dient oder eine Bezeichnung eines erschaffenen Elohim-Engels ist. Wer Jesus als einen Teil des trinitären Gottes lehrt, das heißt ihn als den Mensch gewordenen, also inkarnierten Gott ansieht und verkündet, widerspricht dem jüdischen Glauben und dessen antichristlichem Geist gemäß 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 2 und 3 völlig. Siehe hierzu den Artikel Die Trinität Gottes. 1. Johannes 4, 2 und 3. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristus, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt ist er schon in der Welt. Religiös verwirrte Christen werden einen Jesus bereitwillig in Empfang nehmen, der ihnen lehrt, dass die Gnadenzeit der Gemeinde zu Ende ging und nun Israel und das Gesetz Gottes wieder die Hauptsache geworden sind. Sie werden an den Lippen dieses vermeintlichen Jesus hängen, wenn er ihnen erklärt, dass christliche Theologen sündigten, als sie ihn in unbiblischer Weise zu Gott machten. Und sie werden diesem Jesus von Herzen zustimmen, dass solche Irrlehrer, die den einzigen und wahren Elohim Israels leugnen und den Judenstaat samt seinem neu errichteten Jerusalemer Tempel missachten, beseitigt werden müssen, da sie Yahweh lästern und offensichtlich einen falschen heidnischen Geist besitzen. Die pseudochristlichen jüdischen Namen für Jesus und Yahweh. Unter der Führung eines Pseudo-Jesus wird es zu einer vermeintlich christlichen Einheit im fälschenden Geist des Judentums kommen, dessen Wesen der wahre Jesus in Johannes 8,44 gemäß der Davar-Übersetzung folgendermaßen auf den Punkt bringt. Ihr seid aus dem Vater, dem Diabolos, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenumbringer von Anfang an, und in der Wahrheit stand er nicht fest, da die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn gleichsam er die Fälschung spricht, spricht er aus dem ihm eigenen, da er ein Fälscher ist und der Vater derselben. Sehr wahrscheinlich wird das antitrinitarische Tier nicht direkt unter dem Namen Jesus auftreten, sondern lediglich aufgrund dieses Namens wirken, wie es in Matthäus 24, Vers 5 hinsichtlich vieler Antichristen, also Pseudochristen, heißt. Siehe auch Markus 13, Vers 6. Aus Johannes 5, 43 geht nämlich hervor, dass der Antichrist, im Unterschied zum wahren Messias, nicht im Namen des himmlischen Vaters, sondern in seinem eigenen Namen und damit auch im eigenen Willen kommt, der folglich nicht Jesus lauten kann. Matthäus 24, 5 in der Davar-Übersetzung. Denn viele werden aufgrund meines Namens kommen, indem sie sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele beirren. Johannes 5, Vers 43 in der Davar-Übersetzung. Ich bin gekommen in dem Namen meines Vaters, und nicht nehmt ihr mich an. So ein anderer kommt in seinem eigenen Namen, so werdet ihr jenen annehmen. Die Mogelpackung des falschen Jesus besteht darin, dass er einen Namen trägt, von dem Christen weisgemacht wird, er sei lediglich die hebräische Bezeichnung für Jesus. In bestimmte Kreise halten nämlich die Namen Jeschua bzw. Jehoshua, Hamashiach und Immanuel anstelle von Jesus Einzug. In ihnen wird geflissentlich vermieden, den Namen auszusprechen und ihm Herrlichkeit zu geben, der uns im griechischen Urtext des Neuen Testaments als derjenige offenbart wird, in dem allein Rettung ist. Jesus Christus. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 10 und 12. So sei es euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi, des Nazoreas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Der jüdische Jesus ist der jüdische Pseudomessias, also der Antichristus. In der diabolischen Kabbala trägt der jüdische Messias den Namen Jeschua. Gemeint ist aber Metatron Jeschua, Keter Jeschua oder Luzifer Jeschua. Dieser Jeschua der Juden ist nicht der Jesus Christus der Bibel, sondern sein Gegenteil. Christen werden bereits jetzt darauf getrimmt, einen Pseudo-Jesus-Namen anzunehmen, in dem kein Heil ist. Und er nicht den Jesus des Wortes Gottes meint. Denn, wie unter anderem Apostelgeschichte Vers 17 und 18 zeigt, hassen die Juden die auf den Namen Jesus Christus gründende biblische Heilslehre. Sie werden sich aber mit einem falschen Namen für Jesus arrangieren und ihren Messias lieben, der alle Menschen verfolgen lässt, die in einem anderen Namen beten als in dem ihres Pseudo-Yahweh, der zum Beispiel als Jehova, Yahweh, Yahweh, Yahu, Yahua oder Hashem ausgesprochen wird. Apostelgeschichte 4, Vers 17 und 18. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Die jüdisch-diabolische Verführung der Christen durch den Anti-Jesus. Aus dem Gesamtkontext des vorliegenden Artikels geht hervor, dass die antichristliche Endzeitverführung der großen Hure Babylon Jerusalem in erster Linie auf Israel und die Juden abzielt und sie deshalb vor allem die jüdischen Vorstellungen eines kommenden Messias bedienen muss. Christen fallen dieser Verwirrung anheim, wenn sie dem Pseudo-Jesus, der sich sehr wahrscheinlich nicht einmal Jesus nennen wird, und seinem falschen Evangelium Glauben schenken. Der listige Geist der großen Hure wird sie erfassen und für die irdische Sache des falschen Messias begeistern. Weil ihnen der Heilige Geist aus dem Himmel fehlt und sie die Stimme des wahren Hirten nicht kennen, also das Wort Gottes nicht oder nur wenig verstehen, werden sie ebenso verführt werden, wie einst Eva von Satan in die Irre des falschen und fälschenden Lichtes gelockt wurde und ihren Pseudoretter vor der bestimmten Zeit nicht von Yahweh, wie sie meinte, sondern gemäß 1. Johannes 3,12 vom luziferischen Bösen empfing. Wie anders sollte man sich erklären, dass Christen einen aus einer zehnköpfigen Oligarchie hervorgehenden Politiker und militärischen irdischen Führer als Christus empfangen werden, obwohl dies allem widerspricht, was uns Jesus in seinem Wort über seine himmlische Rückkehr sagt und auch das Gegenteil seines Lammeswesens offenbart? Beim auf das irdische beschränkten Geist der Juden muss dies nicht wundern, aber bei Christen kann nur selbstverschuldete Ignoranz die Ursache ihres Falles sein, die auch von einer jüdischen Verführung herrühren mag. Falls sich der Antichristus als Jesus ausgeben sollte, was nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, wird er ein anderer Jesus als der Jesus der Bibel sein. Er wird eine andere Lehre als die des biblischen Jesus künden. Wegen dieser blasphemischen Verdrehung wird er das Neue Testament als veraltet erklären und den Menschen untersagen, es zu lesen. Falls der Antichristus behaupten wird, Jesus zu sein, wird er Christen zu einer Rückkehr von der Gnadenzeit der Gemeinde zum Gesetz Israels auffordern. Dieser pervertierte Jesus wird in einer anderen Stadt als das Lamm Gottes inthronisiert werden, nämlich im jetzigen irdischen Jerusalem, statt in der himmlischen Brautstadt einer künftigen neuen Welt, auf die alle Erretteten gemäß Offenbarung 12, Vers 5, Offenbarung 21, 3, Hebräer 11, die Verse 10 und 16, Philipper 3, 20, Hebräer 13, 14 und Hebräer 12, 2 warten. Das Tier muss jedoch nicht vorgeben, Jesus zu sein, um viele Menschen hinters Licht zu führen. Denn durch seine beispiellosen militärischen und politischen Siege und dadurch, dass es den dritten Jerusalemer Tempel errichten lässt, die muslimische Welt unterwirft und eine Art Millennium errichtet, wird es vor allem die Menschen jüdischen Glaubens für sich als ihren Erlöser gewinnen. Jüdisch indoktrinierte Christen werden von dieser Welle des falschen prophetischen Geistes ebenfalls erfasst und von ihr zu Füßen des Tieres getragen werden. Wie der Antichristus, sein Geist und seine Anhänger erkannt werden können. Biblisch geschulte Christen erkennen den Antichristus unter anderem daran, dass er den im Buch Hesekiel beschriebenen Millenniumstempel nicht baut, da dieser größer sein muss als die heutige Stadt Jerusalem. Schon gar nicht kann das Tier einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen, sodass sein falsches irdisches Millennium offensichtlich nicht das Millennium Gottes aus Offenbarung 21,1 und Folgeverse ist. Dies zeigt, dass die in christlichen Kreisen weit verbreitete falsche Lehre der Schöpfung einer neuen Erde und eines neuen Himmels nach dem Tausendjahrreich der antichristlichen Indoktrination dient, denn sie ermöglicht den Irrglauben an einen messianischen Tempel in der jetzigen Welt. Letzterer wird aber das Heiligtum des dort anzubetenden Pseudo-Messias sein. Der Hass der großen Hure auf den Namen Jesus Christus und auf Christen ist dermaßen gewaltig, dass fanatische Juden nur schwerlich einen Messias mit dem Namen Jesus akzeptieren werden, ganz gleich, wie viele messianische Zeichen er vorzuweisen hat. Verwirrte Christen werden hingegen, auch ohne den allein rettenden Namen Gottes, bei Babylon und ihrem teuflischen Bräutigam begeistert mitmachen, sodass sich Satan die Namensgebung Jesus für seinen Messias sparen kann. Am Namen Jesus Christus scheiden sich die Geister. Wer ihn ablehnt, kann nicht den Heiligen Geist besitzen. Wir können pseudochristliche Diener Satans und ihre durcheinandergebrachten Opfer leicht identifizieren. Sie werden nicht zu Jesus Christus als zu ihrem Gott beten.